Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Wir vom Hörsaal, wir nehmen für uns immer in Anspruch, gelate, kluge, wichtige Vorträge zu senden. Das machen wir heute natürlich auch, aber ich finde unseren heutigen Vortrag besonders, besonders. Es geht um eine Frage des Rechts, könnte man nüchtern sagen, aber diese Fragen haben heute eine alttestamentarische Wucht.
Töte nicht, raube nicht, vergewaltige nicht, alles negative Pflichten. Positive Pflichten sagen, tu etwas, hilf, rette, schütze. Sie lesen immer wieder in unseren naiven, in dieser Frage bodenlos naiven Presseberichten. Ja, klar muss man da eingreifen, wir haben da eine Responsibility to protect. Der Vater, der mit seinem Sohn auf den Spielplatz geht und sieht, wie in einer fernen Ecke des Spielplatzes auf seinen 10-Jährigen sich ein 13-Jähriger stürzt mit dem Ruf, jetzt hau ich dich grün und blau. Dieser Vater hat eine Schutzpflicht gegenüber seinem Sohn. Wenn er aber zufällig gerade nach einem Beinbruch im Rollstuhl sitzt und zu lange bräuchte, um dahin zu kommen, hat aber wie immer seine Smith & Wesson dabei und könnte den Angreifer gegen seinen Sohn erschießen, dann darf er das nicht, wiewohl er eine Schutzpflicht hat.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Reinhard Merkel, unser Redner heute, ihr habt es gehört, versteht es zuzuspitzen, er versteht es, Bilder zu finden. Knapp und polemisch gefragt, also in meiner Zuspitzung, geht es ihm um die Frage, ob wir andere Länder vermeintlich zu ihrem eigenen Besten in die Demokratie bomben dürfen. Dürfen wir, Deutschland, die westlichen Staaten, die NATO, anderen unseren Schutz aufdrängen? Weniger polemisch gefragt. Dürfen oder vielleicht sogar sollen wir versuchen, finstere Diktatoren mit militärischen Mitteln zu verjagen, auf das die Demokratie sich weltweit entfalte? Bevor wir aber zu Reinhard Merkels Vortrag kommen, möchte ich euch kurz meine Gesprächspartnerin zum heutigen Thema vorstellen. Bei mir im Studio ist Ulrike von Pilar, langjährige Geschäftsführerin der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, Frau von Pilar. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich bin gerne dabei.
Seit mehr als 20 Jahren arbeiten Sie für Ärzte ohne Grenzen, also die deutsche Sektion. Mittlerweile sind Sie, so liest sich das, humanitäre Beraterin für die Hilfsorganisation, die wahrscheinlich in puncto humanitäre Hilfe wenig Hilfsbedarf hat. Ich glaube, im politischen, wirtschaftlichen Orbit würde man das übersetzen als Lobbyistin. Sie sind die Lobbyistin der Organisation beim Bundestag, bei Bundesbehörden. Habe ich das richtig übersetzt?
Das ist ein Teil der Aufgabe. Wir sind also ein ganz kleines Team, die sich mit politischen Kontakten beschäftigen. Aber zum Beispiel unterrichte ich auch an Hochschulen, halte Vorträge, schreibe Artikel in der Hoffnung, unsere Ideen und Sorgen publik zu machen.
Über die wir auch noch reden werden, insbesondere über die Sorgen. Nun könnten die Hörerinnen und Hörer sich fragen, wieso habe ich denn ausgerechnet Sie zum Thema ins Gespräch gebeten? Denn die Frage, um die es bei uns heute Abend geht, wir haben es vorhin gehört, ist zuallererst eine juristische, die dann politisch entschieden wird und dann unter Umständen militärische Konsequenzen hat. Ihr Arbeitsbereich, der von Ärzte ohne Grenzen, ist ein anderer. Sie leisten Hilfe, erste Hilfe in der Not. Wo sehen Sie denn da den Zusammenhang?
Ja, in den vergangenen 20 Jahren haben sich unsere Regierungen immer wieder und mehr entschlossen, in solchen Krisen- und Konfliktregionen auch militärisch einzugreifen, wie wir wissen. Das fing mit Somalia an und heute ist es eben Mali und Sudan und Zentralafrika. Und das sind meistens Kontexte, in denen humanitäre Organisationen schon arbeiten, unter anderem die Ärzte ohne Grenzen. Und da auch unsere Regierung, aber insbesondere auch die Amerikaner und andere, die NATO, immer wieder ihre militärische Einsätze damit begründen, dass sie auch humanitäre Hilfe leisten müssen oder uns beschützen müssen, kommen wir da in die Gefahr einer völligen Vermischung.
Und das heißt, sie sollen beschützt werden, die Hilfsorganisation?
Das hat zum Beispiel damals Herr Struck öffentlich gesagt, als er die Verschickung deutscher Soldaten nach Afghanistan verteidigt hat, worauf wir sofort öffentlich geantwortet haben, dass es völliger Unsinn ist, dass wir schon lange dort arbeiten und ganz sicher nicht durchs Militär geschützt werden, weil wir völlig andere Sicherheitskonzepte haben. Im Gegenteil, die Präsenz westlicher militärischer Verbände macht oft unsere Arbeit sehr viel schwerer.
Vielen Dank erstmal bis hierhin für diesen Problemaufriss, Frau von Pilar. Wir hören uns dann jetzt zusammen eine gute halbe Stunde lang den, wie ich finde, überaus spannenden, aktuellen, brillanten Vortrag von Reinhard Merkel an, nehmen den Faden anschließend wieder auf und ich möchte noch ganz kurz ein Wort zum Vortrag selbst sagen. Merkel ist Professor für Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg. Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Seinen Vortrag hat er am 16. Oktober 2013 gehalten im Deutschen Theater Berlin, das sich in dieser Spielzeit in Vorträgen dem Zusammenhang von Demokratie und Krieg widmet oder vielleicht dem Widerspruch zwischen Demokratie und Krieg widmet. Und Merkels Vortrag heißt Gerechter Krieg als Frage mit Fragezeichen, Anmerkungen zum neuen demokratischen Interventionismus. Merkel strukturiert seinen Vortrag, indem er anhand dreier Kriege drei Modelle herauspräpariert.
Das Modell Irak 2003, eine direkte, nicht erbetene Intervention, ausschließlich mit eigenen Mitteln, die USA und Großbritannien im Irak. Das zweite nenne ich das Modell Libyen. Ein direktes militärisches Eingreifen hier der NATO auf Seiten bewaffneter Aufständischer, also die Parteinahme in einem fremdstaatlichen Bürgerkrieg. Das kann entweder geschehen mit dem doppelten Ziel eines Regimewechsels einerseits und eines genuinen R2P-Schutzanspruchs. Dazu sage ich gleich noch ein genaueres Wort. Andererseits, also dem Anspruch des Schutzes der Bevölkerung oder großer Teile davon gegen ihre eigene Regierung, damals Gaddafi. Oder aber mit dem alleinigen Ziel eines Regimewechsels auf Seiten bewaffneter Aufständischer. Und das dritte und hochaktuelle Modell nenne ich das Modell Syrien. Die indirekte Intervention durch Unterstützung eines bewaffneten Aufstands ohne unmittelbar eigenes militärisches Engagement. Ich konzentriere mich hier nicht auf das Irak-Modell, weil die Illegalität wie die Illegitimität dieser Intervention offensichtlich ist. Illegalität spielt auf die positiv völkerrechtliche Situation an, Illegitimität auf die politisch-philosophische oder rechtsphilosophische Grundlage dafür. In beiderlei Hinsichten ist die Irak-Intervention schlechterdings verwerflich gewesen. Und auch nicht auf die Formen der direkten Intervention mit dem alleinigen Ziel eines Regimewechsels, weil diese ebenfalls sowohl völkerrechtlich illegal als auch in der Perspektive der Rechtsethik illegitim sind. Vielmehr will ich reden von dem Modell Libyen, der direkten militärischen Parteinahme in einem fremden Bürgerkrieg, einerseits zum Schutz der Bevölkerung im Target State und andererseits mit dem Ziel des Regimewechsels und auf das Modell Syrien, die indirekte Intervention in einen Bürgerkrieg durch Unterstützung bewaffneter Rebellen. Die beiden will ich in den Blick nehmen. Und ich beginne mit der Intervention in Libyen. Natürlich haben diese beiden Formen sozusagen allerlei unterirdische normative Verbindungen. Das wird von selber deutlich werden. Ist diese Intervention vor 2,5 Jahren, die von einem lauten Beifall aller unserer Massenmedien begleitet war, gerechtfertigt gewesen durch eine sogenannte Responsibility to Protect der internationalen Gemeinschaft zugunsten der libyschen Bevölkerung gegen ihren Diktator? Ich ignoriere hier im Wesentlichen die Frage der Legalität, die völkerrechtliche Frage der NATO-Intervention. Wir alle wissen, dass der UN-Sicherheitsrat die Intervention autorisiert hat, und zwar mit den in zweierlei Hinsicht vagen Formulierungen: All necessary means dürfen die Intervenienten einsetzen to protect civilians. Das ignoriere ich im Wesentlichen. Auch ignoriere ich die Frage, ob die Intervenienten die Grenzen überschritten haben, die ihnen die Resolution des Weltsicherheitsrats gezogen hat, was sie tatsächlich in bemerkenswertem Ausmaß haben. Stattdessen will ich mich auf die Legitimität des Angriffs konzentrieren, die übrigens auch den Sicherheitsrat viel mehr angegangen wäre und anzugehen hat in solchen Fragen, als die meisten meiner völkerrechtlichen Kollegen zugeben wollen. Die sagen über dem Sicherheitsrat der blaue Himmel und der liebe Gott, keine rechtliche Remedur mehr. Deswegen ist alles, was der Sicherheitsrat beschließt und autorisiert, schon deswegen nicht nur legalisierend, sondern auch legitimierend. Das ist ganz bestimmt nicht richtig. Ich konzentriere mich auf die Frage der Legitimität des Angriffs, seine materielle Rechtfertigung gegebenenfalls unter dem Prinzip der Schutzverantwortung oder klassisch formuliert als humanitäre Intervention. Ein Wort zur Responsibility to Protect. Als völkerrechtlich wahrnehmbares Prinzip ist das entstanden in den 90er Jahren und wurde zum ersten Mal ausdrücklich formuliert im Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty von Kanada eingesetzt seinerzeit, dann akklamiert vom UN High-Level Panel in einem Abschlussdokument A More Secure World, Our Shared Responsibility, 2004 war das, und im Schlussdokument des UN World Summit 2005 und bedeutsam zum ersten Mal als Formulierung verwendet vom Weltsicherheitsrat in seiner Resolution 1674 von 2006 zu Darfur war die. Das ist der grundsätzliche Inhalt dieser R2P. Jedes Mitglied der internationalen Gemeinschaft hat eine Dual Responsibility, eine zweifache Verantwortung, nämlich die souveränen Rechte anderer Staaten zu respektieren, aber auch Rechte und Würde der eigenen Bevölkerung. Das ist nichts sensationell Neues. Das gehört zum Fundament der politischen Philosophie des Abendlands seit Thomas Hobbes. Neu daran ist, dass man das nicht mehr formuliert hat unter dem Begriff humanitäre Intervention, die immer die Frage gestellt hat, hat man ein Recht zu intervenieren? Hier ist plötzlich die Rede von einer möglichen Pflicht. Und das ist ein wichtiger und substanzieller Fortschritt. Der Inhalt. Jeder Staat hat die Pflicht, seine Bevölkerung zu schützen vor Genozid, Kriegs- und Bürgerkriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit, ethnischen Säuberungen. Das ist der Katalog der völkerrechtlichen Verbrechen nach dem Statut des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Und dann sagt der World Summit Outcome, sollten die Organe eines Staates in der Erfüllung dieser Pflicht manifest versagen und friedliche Mittel keine Abhilfe schaffen, komme auch ein gewaltsames Eingreifen von außen in Frage. Allerdings nur, und da sind sich eigentlich alle Völkerrechtler einig, nach Maßgabe der Artikel 39 folgende der UNO-Charta, das ist die Aufgabenzuweisung an den Weltsicherheitsrat. Also die R2P-Interventionen militärischer Art müssen durch das Nadelöhr des Weltsicherheitsrats. Nun will ich Ihnen etwas sagen zum Normcharakter, den eine solche Responsibility to Protect hat. Zunächst, die R2P ist keine verbindliche Norm des gegenwärtigen Völkerrechts. Sie ist ein sich allmählich entwickelndes rechtsethisches Prinzip und muss, wie gesagt, durch das Nadelöhr des Sicherheitsrats. Als solches Prinzip statuiert sie eine positive Pflicht. Positive Pflichten sind anders als negative Pflichten keine Verbote. Negativ heißen sie Verbote, weil sie sagen, tu das nicht, töte nicht, raube nicht, vergewaltige nicht. Alles negative Pflichten. Positive Pflichten sagen, tu etwas, hilf, rette, schütze. Das sind deswegen positive Pflichten zur aktiven Gewährleistung von Schutz, Hilfe und Sicherheit. Solche Pflichten sind anders als negative Pflichten inhaltlich unbestimmt. Sie können regelmäßig in ganz unterschiedlichen Formen erfüllt werden. Wenn Sie eine negative Pflicht haben, nicht zu töten, dann dürfen Sie von den vielen Millionen Möglichkeiten, die es gibt, andere Leute zu töten, keine einzige anwenden. Was immer Ihnen einfiele, nie dürfen Sie das. Alles verboten. Haben Sie eine positive Pflicht, ein Leben zu retten, etwa ein ins Wasser gefallenes Kind vor dem Ertrinken zu retten, dann können Sie das in allerlei Formen tun. Wenn Sie ein guter Schwimmer sind, ziehen Sie das Kind selber raus, schwimmen hin. Oder wenn Sie es nicht sind, mobilisieren Sie den Nachbarn, überreden ihn, rufen schnell die zuständige Wasserwacht, die Polizei, was immer, rudern mit dem Boot dahin. Sie müssen nur eine dieser Möglichkeiten realisieren, während bei negativen Pflichten alle verboten sind. Das macht diese Pflichten, die positiven Pflichten, unbestimmt. Bei Immanuel Kant heißen sie deswegen unvollkommene Pflichten, weil sie unbestimmt sind. Welche dieser Möglichkeiten im konkreten Fall zulässig, erforderlich und angemessen ist, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalles, von den faktischen Möglichkeiten des Verpflichteten und von deren rechtlichen Grenzen ab. Der Vater, der mit seinem Sohn auf den Spielplatz geht und sieht, wie in einer fernen Ecke des Spielplatzes auf seinen 10-Jährigen sich ein 13-Jähriger stürzt mit dem Ruf, jetzt hau ich dich grün und blau. Dieser Vater hat eine Responsibility to protect, eine Schutzpflicht gegenüber seinem Sohn. Wenn er aber zufällig gerade nach einem Beinbruch im Rollstuhl sitzt und zu lange bräuchte, um dahin zu kommen, hat aber wie immer seine Smith & Wesson dabei und könnte den Angreifer gegen seinen Sohn erschießen, dann darf er das nicht, wiewohl er eine Schutzpflicht hat. Dass er die Pflicht hat zu schützen, sagt noch lange nicht, welche Mittel er einsetzen darf. Warum ich das so ausführlich mache? Sie lesen immer wieder in unseren naiven, in dieser Frage bodenlos naiven Presseberichten und in manchen Politiker-Statements, ja klar muss man da eingreifen, wir haben da eine Responsibility to protect. Das ist damit überhaupt noch nicht gesagt. Das Prinzip der R2P wirft also die Frage nach der Kriegslegitimation im konkreten einzelnen Fall, Völkerrechtler reden von der Threshold Question, erst auf und kann sie ersichtlich nicht selber beantworten. Wie ließe sie sich beantworten? Die Frage nach der Legitimität des Krieges, Legitimationsbedingungen zwischenstaatlicher Gewalt. Und das ist im Hinblick auf die R2P nicht primär eine Frage des positiven Völkerrechts, sondern eine Frage grundlegender rechtlicher Prinzipien, also vorrangig der Rechtsphilosophie. Hier ist die Prämisse. Rechtsförmige und gewaltförmige Konfliktlösungen schließen sich gegenseitig aus, begrifflich wie normativ. Das hat Immanuel Kant ganz scharf gesehen. Das ist der Grund, warum das Recht überhaupt in die Welt gekommen ist. Bei Interessenskollisionen nicht den Griff zur Gewalt zuzulassen, sondern rechtlich geordnete Konfliktlösungen zu ermöglichen. Daraus folgt, alles Recht, auch das hat Kant gesehen, beginnt erst mit einem grundsätzlichen Gewaltverbot. Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta, der das Gewaltverbot positivrechtlich regelt für die Staaten, ist nicht eine Norm neben tausenden anderer Normen des Völkerrechts. Es ist die Bedingung der Möglichkeit, philosophisch gesagt, für die internationale Ordnung eine Ordnung des Rechts zu sein. Es ist die fundamentale Norm überhaupt im Völkerrecht. Das muss man sich klar machen. Zunächst einmal, das Friedensgebot ist die Bedingung der internationalen Ordnung als einer des Rechts. Selbstverständlich muss es davon Ausnahmen geben, wie im innerstaatlichen Recht zwischen den Bürgern auch. Zwischen Ihnen und mir gibt es ein Gewaltverbot, ein grundsätzliches. Aber wenn Sie mich attackieren, habe ich ein Gewaltrecht der Notwehr. Oder vice versa, Sie attackieren mich nicht, ich Sie auch nicht, aber Sie hätten ein Notrecht, ein Notwehrrecht gegen mich. Aber diese Ausnahmen müssen ebenfalls solche des Rechts sein. Also zuletzt selber der Garantie des rechtlichen Grundprinzips dienen, dem Gewaltverbot. Die Notwehr ist ein Musterbeispiel. Warum man ein Gewaltrecht gegen Angreifer hat? Weil die rechtswidrig handeln. Der Polizist, der sie rechtmäßig verhaften will, löst keine Notwehrbefugnis bei ihnen aus, weil er rechtmäßig handelt. Also die Notwehr stoppt das illegale und illegitime Anwenden von Gewalt, um zurückzukehren zum Friedenszustand zwischen den Rechtssubjekten. Nun schaue ich mir das ein bisschen genauer an. Die Legitimationsbedingungen für zwischenstaatliche Gewalt. Die Anwendung militärischer Gewalt im Rahmen der R2P bedarf in zwei grundsätzlichen Perspektiven der Legitimation. Im Hinblick auf die Souveränität, die Autonomie des attackierten Staates. Von Libyen rede ich gleich wieder. Und im Hinblick auf die von der Gewaltanwendung bedrohten Menschen in diesem Staat. Das wird sehr oft vergessen. Geredet wird von der Souveränität und dass man die doch bitte nicht so hoch machen solle, die Schwelle. Ein Wort dazu. Souveränität heißt Selbstbestimmung. Das bedeutet erstens ein Selbstgestaltungsrecht nach innen. Und zweitens ein Abwehrrecht nach außen gegen externe Eingriffe. Das ist für alle Staaten und Völker ein überragend wichtiges Gut. Gegen Kolonialismus, gegen Vorschriften, die von mächtigeren Nachbarstaaten gemacht werden, das liegt auf der Hand. Als Abwehrrecht konstituiert die Souveränität das Legal Standing eines Staates und damit eine Bedingung seines Rechtsverhältnisses zu anderen Staaten, nämlich die ihrer Gleichheit als Rechtssubjekte. Das ist das Prinzip der internationalen Ordnung. Die Staaten sind als Rechtssubjekte gleich. Aber die staatliche Souveränität ist anders als die Autonomie des Individuums kein sich selbst begründender Endzweck. Sie ist abgeleitet aus der permanenten Legitimation des Staates durch seine Bürger. Der Staat ist für die Bürger da, nicht umgekehrt. Nur ein Staat, der in diesem Sinne zumindest im Großen und Ganzen legitim ist, kann mit Gründen seine Souveränität behaupten und anderen Staaten entgegenhalten. Ich führe also den Begriff des Legitimen und damit die Kehrseite des illegitimen Staates ein. Und dazu braucht man eine wichtige Unterscheidung, nämlich die Legitimität nach innen gegenüber den eigenen Bürgern und die Legitimität nach außen gegenüber anderen Staaten. Die Legitimität nach innen stellt erheblich höhere Anforderungen. Sie kann völlig fehlen, ohne dass die Legitimität nach außen im Mindesten zweifelhaft wäre. Schauen Sie sich mal die späte DDR an. Nach innen gegenüber ihren Bürgern ziemlich radikal entlegitimiert. Aber nach außen selbstverständlich kein legitimes Ziel für eine militärische Intervention. Selbstverständlich hätte man die DDR nicht militärisch angreifen dürfen. Das betrifft die Legitimität nach außen. Und die kann nur und allenfalls dann, das ist ein weites Feld, ich mache das apodiktisch knapp, verneint werden, wenn ein Staat seine primäre, ihn allererst legitimierende, in seiner Existenz legitimierende Funktion, nämlich den Schutz des inneren Friedens. Auch das weiß die abendländische Philosophie seit Thomas Hobbes. Das ist die primäre Aufgabe des Staates als Zwangsordnung. Staaten sind rechtliche Zwangsordnungen. Also, wenn er diese Primärfunktion nicht garantiert oder sogar in ihr Gegenteil verkehrt, alle, der Nazistaat alle Juden verfolgt und umbringen will. Oder in Ruanda die Hutus alle Tutsis umbringen wollen. Dann verliert er seine Legitimität im Ganzen auch nach außen. Das bedeutet, nur qualitativ extreme und quantitativ flächendeckende Verletzungen dieser fundamentalen Staatsaufgabe gegenüber den eigenen Bürgern können zum Legitimitäts- und damit zum Autonomieverlust des Staates nach außen führen. Ein bisschen genauer will ich Ihnen die Kriterien noch benennen. Und Sie werden sich erinnern, dass ich vorhin zitiert habe, die völkerrechtlichen Verbrechen. Die sollen das ein bisschen konkretisieren. Wann ein Staat diese Bedingung sozusagen in aller katastrophalen Art erfüllt. Ein Staat, der systematisch schwere völkerrechtliche Verbrechen, Genozid, Crimes Against Humanity, Kriegs- und Bürgerkriegsverbrechen und ethnische Säuberungen. Ein Staat, der systematisch und flächendeckend solche schweren völkerrechtlichen Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung begeht, kann dadurch auch seine externe Legitimität vollständig verlieren. Und das ist der Grund, warum dieses Kriterium, obwohl das in den völkerrechtlichen Dokumenten gar nicht reflektiert wird, aber intuitiv treffen die das Richtige. Das sagt Ihnen dann mit einer kleinen Anmaßung der Rechtsphilosoph, dass sie das Richtige getroffen haben und warum. Das ist der Grund, warum dieses Kriterium für die Rechtfertigung einer R2P-Intervention entscheidend ist. Denn ein Staat, der solche Verbrechen in großem Ausmaß verübt, erfüllt die Fundamentalaufgabe nicht mehr, die ihn als Staat, als rechtliche Zwangsordnung erst legitimieren kann. Er verliert seine Legitimität und damit seine Souveränität im Ganzen. Jedenfalls sie, die Souveränität, steht einer Intervention von außen zur Nothilfe für die misshandelte Bevölkerung nicht mehr entgegen. Aber es gibt die zweite Legitimationsbedingung mit Blick auf die Bürger des Target States. Die zwangsbetroffenen Dritten. Die Souveränität eines auch nach außen illegitimen Staates zu respektieren haben, habe ich eben versucht zu zeigen, andere Staaten keine Pflicht mehr. Sehr wohl aber haben sie unveränderte rechtliche und ethische Pflichten gegenüber seiner gesamten Bevölkerung. Also auch und gerade gegenüber denen, die eine gewaltsame Intervention ablehnen. Davon gab es Millionen in Libyen. Salopp formuliert könnte man sagen, die Gewaltanwendung zum Schutz der einen muss ihre Grenzen irgendwo in den aufgezwungenen Lebens- und Leidenskosten unbeteiligter anderer finden. In Serbien sind im Anno Kosovo über 2000 serbische Zivilisten, alte Frauen, Kinder, die nichts mit Krieg zu tun hatten, getötet worden. Denen hat man nicht geholfen, die hat man bezahlen lassen für die Hilfe. Das ist damit gemeint. Im Kriegsvölkerrecht gibt es hier eine Reihe schwieriger, ungelöster Probleme. Das sind die vier Genfer Konventionen mit den zwei Zusatzprotokollen hauptsächlich. Eine Menge mehr an Dokumenten und Gewohnheitsrecht. Das Hauptproblem ist die Rechtfertigung kollateraler Tötungen von Zivilisten auf der Basis militärischer Notwendigkeit, die das Völkerrecht akzeptiert, die aber nach fundamentalen Prinzipien sehr schwer zu legitimieren ist. Dazu will ich nichts sagen. Jedenfalls erforderlich ist mit Blick auf die Rechte der unbeteiligten Dritten, die aber betroffen sind von der Gewaltanwendung, ein komplexes Ensemble von Abwägungen. Was immer am Ende der normative Grund einer Rechtfertigung sein mag, jedenfalls erfordert er eine Reihe ausdifferenzierter Kriterien der Abwägung. In den Worten wieder des UN High-Level Panel: Militärische Gewalt im Einzelfall ist allenfalls legitimierbar in the presence of a serious threat for a proper purpose as a last resort involving proportional means and if military force is likely to have an appropriate balance of consequences that is better results than inaction. Wenn Sie das durchdeklinieren für Libyen, ist nur eine Bedingung erfüllt, der proper purpose. Mindestens wurde der angegeben, wir wollen den misshandelten Menschen dort helfen, die Gaddafi bedroht. Aber die Frage, ob man das durfte in Form der Intervention, betrifft all die anderen Kriterien. Serious threat, der Begehung schwerer flächendeckender völkerrechtlicher Verbrechen, gab es damals nicht. Apodiktisch sage ich das. Also last resort auch nicht. Proportional means sind nicht involviert worden, sondern weit über proportional Mittel. Und ich will einen Blick werfen auf die Grundfrage, eine legitimatorische Grundfrage, der appropriate balance of consequences. 50.000 Tote in Libyen, das war im Mitte August 2011. Der Krieg war noch lange nicht zu Ende. Es hat Tausende mehr gegeben. Das war eine Angabe der Rebellen. Sirte, die Geburtsstadt Gaddafis am Ende der Intervention, das ist aus einem Bericht der BBC genommen. Gaddafis Hometown, plastische Überschrift, Sirte blasted into the dark ages. Und da unten steht, one of Libya's most modern towns, Sirte has been blasted to smithereens, in Trümmer gelegt. Heute übersieht man die Opferzahlen noch genauer, das ist aus einem Bericht vom Mai dieses Jahres aus der Zeitschrift Scientist und hier steht, now as many as tens of thousands of citizens are missing. Neben den Opfern, die man unmittelbar zur Kenntnis genommen hatte. Mass graves containing dozens or even hundreds of bodies have already been unearthed. And many missing people are yet to be found. Die hat man bezahlen lassen für die Intervention. Dazu ein Zitat von Anders Fogh Rasmussen. The operation in Libya was one of the most successful ones in NATO history. Für die Zehntausenden von Toten dort nicht. Appropriate balance of consequences im Hinblick auf das zweite Ziel der Intervention, den demokratischen Regimewechsel dort. Nur man muss nur sagen, schauen Sie mal hin, was heute in Libyen passiert. Und das weiß man seit langem. Das funktioniert nicht. Es gibt eine ausführliche Studie, verfolgt die Interventionen zum Regime-Change der letzten 200 Jahre, seit den napoleonischen Kriegen. Drei wirklich richtig erfolgreiche demokratische Regime-Changes hat es gegeben. Deutschland, Österreich, Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. Und hier können Sie die Bedingungen studieren, die es braucht, damit das funktioniert. Die Bedingungen der Zivilgesellschaft, die will ich jetzt nicht ausdiskutieren. Nichts davon war in Libyen auch nur als ferne Chance vorhanden für eine demokratische Entwicklung nach dieser Intervention. Und wenn Sie glauben, das könnte man nicht wissen, ich selber, sozusagen ungebärdig, wie ich in solchen Dingen bin, habe drei Tage vor 2,5 Jahren nach Beginn der Intervention in der FAZ in einem Artikel geschrieben, das ist illegitim und am Ende steht in diesem Text, das wird nichts. Das wird keine demokratische Entwicklung. Und hier diese Studien zeigen das. The article proposes that foreign imposed regime change make civil war onset more likely. Mehrere große Studien dazu gibt es. Zusammenfassend zu Libyen, ein gerechter Krieg? Nein. Nach grundlegenden Rechtsprinzipien war die Intervention materiell nicht zu legitimieren. Auch nicht für den Zweck der A2P, dem sie, glaubt man, den Intervenienten dienen sollte. Noch weit weniger gerechtfertigt war der nicht autorisierte, aber von Anfang an und durchaus mit selbstständigen Gewaltmitteln mitverfolgte Zweck des Regimewechsels. Millionen Libyer, die diese Art von Schutz überlebt haben, werden unter dessen dunklen Folgen noch viele Jahre leiden. Libyen ist heute ein Failing State. Nicht trotz, sondern wegen der Intervention. Und das war ohne weiteres absehbar. Daher bezeichnet es nicht etwa bloß einen praktischen Misserfolg, sondern einen essentiellen Mangel an Legitimation. Zum Syrien-Modell. Parteinahme gegen den Despoten in einem fremdstaatlichen Bürgerkrieg. Das ginge zum Abschaffen sozusagen der despotischen Herrschaft und zur Etablierung einer demokratischen. Das würde als erste Prämisse voraussetzen, dass die Bürger dort in Syrien ein Recht auf demokratische Herrschaft haben. Was könnte die Grundlage, das mache ich ganz knapp, eines solchen Rechts auf Demokratie sein? Die normative Überlegenheit der demokratischen Herrschaft über andere Formen politischer Macht fiele einem zuerst ein. Und das kann man rechtsethisch und völkerrechtlich betrachten. Rechtsethisch könnte man sagen, mit Blick auf die Folgen demokratischer Herrschaft verglichen mit autoritärer Herrschaft, man nennt das konsequenzialistisch. John Stuart Mill, der große englische Philosoph des 19. Jahrhunderts etwa, hat das so formuliert. Es gibt einen höheren instrumentellen Wert der Demokratie, ihre höhere Effizienz für erstrebenswerte Ziele. Und zwar in strategischer Hinsicht. Die Regierenden müssen einfach die Interessen der Bürger stärker beachten, weil sie wiedergewählt werden wollen. Und epistemisch, das heißt erkenntnistheoretisch, die Beteiligung der Bürger gewährleistet die bessere Einsicht für die Politik in deren Belange seitens der Regierung. Und subjektiv charakterlich für den einzelnen Bürger, es verbessert den Gemeinsinn, die Teilhabe am öffentlichen Leben des sich selbst Regierens sozusagen und die Eigenverantwortung, die Autonomie der Bürger. Es gibt aber auch, wie Philosophen sagen würden, intrinsische höhere Werte der Demokratie gegenüber autoritären Regimes. Ein inhärentes Element von Fairness, Respekt vor Gleichheit und Freiheit aller. Völkerrechtlich würde man zwei Grundelemente unterscheiden. Ein prozedurales, freie und faire Wahlen gehören dazu. Und ein materielles, substanzielles Element. Die Rule of Law, freien und fairen Wahlen, die reichen nicht. In vielen Staaten haben wir Wahlen, die halbwegs fair verlaufen. Und wir haben keinerlei rechtsstaatliche Garantien dort. Das gehört aber materiell zur Demokratie dazu. Gleichheit vor dem Recht, Menschenrechte, bürgerliche Freiheit. Beide Elemente sind in zahlreichen völkerrechtlichen Abkommen geschützt. Ein umfassendes subjektives Recht des Einzelnen auf demokratische Herrschaftsformen gibt es im Völkerrecht allerdings nicht. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, die ich hier dahinstehen lasse. Doch ist das gesamte System der UNO inzwischen erkennbar einer globalen Förderung der Democratic Governance verpflichtet. Daher hatten die Syrer vor Beginn der Gewalt sehr wohl ein Recht zum Widerstand gegen das Regime Bashar al-Assads. Aber hatten sie auch ein Recht zur Entfesselung eines bewaffneten Bürgerkriegs? Nein. Und hier ein wenig apodiktisch die wesentlichen Gründe. Allein das Fehlen demokratischer Regierungsformen, was immer dafür genau zu verlangen wäre, es gibt ganz unterschiedliche Formen der Demokratie von mehr oder weniger demokratischen Regimen, kann das Entfesseln eines bewaffneten Aufstands keinesfalls rechtfertigen. Da muss man nicht wirklich streiten. Denn Herrschaftsformen, die hinreichend legitim sind, um ein Gewaltverbot im Staat und einen grundsätzlichen Gehorsamsanspruch gegenüber dem Recht dieses Staates zu begründen, sind auch außerhalb demokratischer Systeme möglich. Der große Rechtsphilosoph John Rawls hat mit Blick auf diese Frage geschrieben, es gibt einen vernünftigen Pluralismus innerhalb der Völker und zwischen den Völkern. Aber die Frage, die sich jetzt stellt, gibt es mögliche weitere Umstände, die das Auslösen und dann Unterstützen eines Bürgerkriegs zum Regimewechsel rechtfertigen könnte? Weitere außer dem undemokratischen System. Und dann stellen sich zwei Fragen der Legitimation. Ein Bürgerkrieg ist also in zweierlei Hinsicht rechtfertigungsbedürftig. Mit Blick auf das unterdrückerische Regime als den direkten Gegner des bewaffneten Aufstands. Und diese Legitimation wird natürlich je nach den Umständen relativ leicht zu haben sein. Aber auch mit Blick auf die Mitbürger. Und diese Frage ist in der deutschen Diskussion zu Syrien, korrigieren Sie mich, wenn Sie das besser wissen, nicht ein einziges Mal gestellt worden. Außer, wenn Sie mir das nicht als hochmütig anrechnen, von mir in der FAZ. Ich habe die Frage gestellt, ob der Bürgerkrieg dort legitim ist und dass er nicht nur an dem Schurken Assad zu messen ist, sondern am Nachbarn, der vielleicht Frau und 5 Kinder hat, die er bedroht wissen muss, wenn der Bürgerkrieg losbricht und deswegen den Bürgerkrieg nicht will. Und damit wird er noch nicht zum Parteigänger des Despoten. Vielleicht haben die anderen Bürger Familien und also einen zwingenden moralischen Grund, den Bürgerkrieg als tödliches Risiko für ihre Angehörigen zu verwerfen. Die erste Perspektive der Rebellen gegen Assad ist die einer Art kollektiven Notwehr. Und sie mag in bestimmten Situationen unschwer zu begründen sein, das lasse ich hier dahinstehen. Aber die zweite legitimatorische Perspektive, die auf den Nachbarn sozusagen der gewichtige moralische Gründe haben mag, eine bewaffnete Rebellion abzulehnen. Das dürfte die Mehrheit der syrischen Bevölkerung gewesen sein. Wer einen Bürgerkrieg beginnt, reklamiert eine Art Zwangssolidarität mit seinen eigenen Zielen von unbeteiligten Dritten, dem Nachbarn, die diese Ziele nicht teilen und keine Pflicht haben, sie zu teilen. Der Rebell sagt also zu seinem Nachbarn sozusagen sinngemäß, das muss schon sein, dass deine Kinder ihr Leben lassen für unsere Ziele, Herrn Assad abzuschaffen. Die Solidarität müssen wir dir leider aufzwingen und beginnen einen Bürgerkrieg. So läuft die legitimatorische Frage. Das Prinzip, das eine solche Zwangssolidarität allenfalls rechtfertigen kann, ist offensichtlich nicht das der Notwehr. In Frage kommt lediglich ein Notstandsprinzip. Es liegt auf der Hand, dass die Grenzen, die da von jedem Anspruch auf Zwangssolidarität gezogen werden, sehr eng sein müssen. Was Sie keinesfalls, ich bemühe mich nicht um genauere Kriterien, aber eines schließe ich aus, was Sie keinesfalls rechtfertigen, ist das aufgezwungene Opfer des eigenen Lebens seitens der unbeteiligten Dritten, also der 2-, 3-, 4-jährigen Kinder des Nachbarn. Der amerikanische Rechtsphilosoph Robert Nozick schreibt mal in einem etwas anderen Kontext, his life is the only one he has. Und das ist der Grund, warum niemand verpflichtet sein kann, sein Leben zu opfern für die Ziele anderer, die er nicht teilt und nicht teilen muss. Und das ist die legitimatorische Frage gewesen, die ich in Deutschland nirgendwo gestellt gefunden habe, für das Entfesseln des Bürgerkriegs und dann natürlich auch für die Unterstützung des Bürgerkriegs von außen. Zehntausende Frauen und Kinder sind im syrischen Bürgerkrieg bislang ums Leben gekommen. Und die Prognose ist nicht schwer, dass es Zehntausende mehr sein werden, wenn dieser blutige Totentanz irgendwann zu Ende ist. Wende ich das auf die Situation in Syrien vor Beginn des Bürgerkriegs an, dann ergibt sich das Folgende. Das Assad-Regime war und ist ein Despotenregime, dem zahlreiche Menschenrechtsverletzungen vorzuwerfen sind. Wiewohl es beiläufig nie vergleichbar finster war wie die Regime Saudi-Arabiens oder Katars, die plötzlich ihre Liebe zur Demokratie entdeckt haben, freilich leider nur zu der in Syrien. Und dieser Umstand des Despotenregimes berechtigt die Syrer zu jeder Art zivilen Ungehorsams gegen ihre Regierung. Es mag auch die Gewalt gegen Assads Unterdrückungsapparat, die direkte, legitimieren, obwohl ich insofern erhebliche Zweifel habe. Es gibt eine grundsätzliche moralische Pflicht zum Rechtsgehorsam. Das stelle ich aber zur Seite. Weit entfernt von jeder Rechtfertigung ist aber das Entfesseln eines flächendeckenden Bürgerkriegs, der bisher und vorhersehbar über 100.000 Menschenleben gefordert hat. Gewiss, man beschließt nicht einfach, wir machen jetzt einen flächendeckenden Bürgerkrieg. Das entwickelt sich im Modus der Eskalation, regelmäßig als Folge schwerer Verbrechen beider Seiten. So war es auch in Syrien, wo offensichtlich zuerst das Regime massiv und unverhältnismäßig Gewalt angewendet hat. Gleichwohl war der Griff zu den Waffen seitens der Rebellen ein schweres moralisches Unrecht. Despotenregime wie das Assad sind eine Geißel ihrer Völker, aber Bürgerkriege sind eine weitaus schlimmere. Die Vorstellung, es gebe ein fragloses Recht, mit diesen jene zu beseitigen, ist eine merkwürdige moralische Verirrung. Daraus folgt, dass die drei westlichen Vormächte, die diesen Bürgerkrieg durch die Unterstützung eines blutigen Aufstands in vielerlei Weise drei ständige Mitglieder des Sicherheitsrats, USA, England, Frankreich, auf vielerlei Weise angeheizt haben, ebenfalls schwere moralische Schuld auf sich geladen haben. Das Völkerrecht bestätigt diesen Vorwurf übrigens. Es verbietet jede Parteinahme auf Seiten bewaffneter Rebellen in einem fremdstaatlichen Bürgerkrieg. Ich glaube nicht, dass die künftige Geschichtsschreibung den Westen von einer gravierenden Mitschuld an der syrischen Katastrophe freisprechen wird. Und falls Sie Zweifel an der von mir jetzt behaupteten Einmischung seitens des Westens haben, das stand Ende März in der New York Times. Arms airlift to Syria rebels expands with aid from CIA. Und hier steht's genauer. Also die arabischen Regierungen, die Türkei, have sharply increased their military aid to Syria's opposition fighters in recent months. Und dann steht, die CIA hat das unterstützt. And even as the Obama administration has publicly refused to give more than non-lethal aid to the rebels, the involvement of the CIA has shown that the United States is more willing to help its Arab allies support the lethal, die tödliche Seite des Bürgerkriegs. Doch hier stellt sich die Frage, wie ist denn die appropriate balance of consequences, die zu erwarten ist von dieser Einmischung, dieser mittelbaren Einmischung in Syrien, das demokratische Ziel? Das ist die Studie, die ich vorhin erwähnt habe. Hier habe ich sie noch von der Website des Autors. 200 Jahre hat er untersucht, knapp 100 militärische Interventionen zum Regime Change. Und das ist sein Fazit. Foreign imposed regime change is likely to spur resistance and civil war in those countries where the United States and other advanced democracies are most likely to undertake such intervention, that is, poor, weak states. The situation is made even bleaker when the war is needed to overthrow the existing regime. Wir kennen seit langem, die Wissenschaft auch, einen besseren Weg, ein solches Regime loszuwerden. Why civil resistance works. Man muss da nicht auf Mahatma Gandhi oder auf die DDR zurückgreifen, sondern man kann die genaue Analyse, die die Wissenschaftler durchführen, mit Blick auf diese Frage verfolgen. Das ist ein wesentlich erfolgversprechenderer Weg. Und in Syrien waren die Bedingungen für einen substanziellen Wandel viel besser noch als in Libyen. Das ist auf Jahrzehnte wegen des Hasses, der generationenlang nicht verschwinden wird, nach all diesen blutigen Gewalttaten, auf Jahrzehnte verdorben, diese Chance. Abschließend. Weder für die direkte Intervention in Libyen noch für die indirekte in Syrien liefert das Ziel, ein despotisches Regime durch ein demokratisches zu ersetzen, einen legitimierenden Grund. Aus jeder normativen Perspektive, sei sie die des Rechts oder die der politischen Ethik, ist die Idee eines demokratischen Interventionismus verfehlt und verwerflich. Bekräftigt wird dieses Verdikt von der praktischen Aussichtslosigkeit solcher Interventionen, täglich neu und so exemplarisch wie entsetzlich zu sehen im Irak. Der Westen sollte diese objektiv zynische Idee aufgeben und die darauf gegründete Gewaltpolitik der letzten 10 Jahre beenden. Vielen Dank.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Die politisch-militärischen Eingriffe westlicher Staaten in anderen Ländern sind verfehlt und verwerflich aus rechtlicher wie ethischer Sicht. Ich glaube, die Analyse des Hamburger Rechtsphilosophen Reinhard Merkel lässt an Klarheit wenig zu wünschen übrig. Bei mir ist immer noch Ulrike von Pilar, die langjährige Geschäftsführerin der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen. Sie hat in Brüssel gearbeitet, sie hat in Genf gearbeitet, in Malawi und inzwischen ist sie Leiterin des Teams ihrer Organisation für humanitäre Fragen. Hallo nochmal, Frau von Pilar. Pilar.
Hallo.
Sie verhandeln unter anderem auch mit politischen Vertretern, mit der Bundesregierung zu diesen Zusammenhängen. Wie viel Beratungs- oder vielleicht auch Verhandlungsbedarf gibt es denn in dieser Hinsicht bei der Bundesregierung?
Oh, viel. Aus unserer Sicht, und da stehe ich nicht alleine als Ärzte ohne Grenzen da, sondern mit anderen Kollegen aus anderen Organisationen, versuchen wir doch verstärkt, die Sichtbarkeit der humanitären Hilfe in Deutschland zu verstärken und eben immer wieder auch klarzumachen, dass wir ganz spezifische Fragen und Sorgen haben, die sich auch doch sehr von den Fragen zum Beispiel der Entwicklungspolitik oder der Menschenrechtspolitik unterscheiden. Und das wird oft nicht klar genug gesehen.
Das wollte ich gerade einwenden. Es gibt ein Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie haben es angesprochen. Es gibt auch ein Außenamt. Ist da nicht genügend humanitäre Expertise zu Hause?
Also es fängt gerade an, sich etwas zu ändern. Die neue Regierung und der neue Bundesbeauftragte für Menschenrechte und humanitäre Hilfe haben klar gesagt, dass humanitäre Hilfe einer der Schwerpunkte werden soll in dieser Legislaturperiode. Aber das war in den vergangenen Jahren nicht so. Da waren dann doch die Erörterungen der Menschenrechtsprobleme sehr viel prominenter.
Kommen wir vielleicht zum Vortrag. Ich bin auf Sie als Gesprächspartnerin zu unserem Thema gekommen, weil Sie sich direkt, nachdem der Vortrag im Deutschen Theater in Berlin gehalten wurde, zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, ja, Herr Merkel, ich stimme Ihnen weitgehend zu, aber neben Ihre drei Modelle möchte ich noch ein viertes stellen, das Modell der Nicht-Einmischung. Was genau haben Sie da gemeint?
Ja, ich habe natürlich eben diesen Vortrag auch mit großem Interesse gehört und ich sollte natürlich gleich nochmal dazu sagen, dass ich selber keine Völkerrechtlerin bin, also auch nicht unbedingt aus der juristischen Warte heraus urteile oder diskutiere. Was mir wichtig war, im Anschluss an den Merkel-Vortrag nochmal herauszuarbeiten, ist der Ursprung dieses Konzeptes der Responsibility to Protect oder der Schutzverantwortung. Und was meine ich damit? Lange vor dem Irakkrieg, den Herr Merkel angesprochen hat, gab es ja in den 90er Jahren eine ganze Reihe neuartiger Konflikte. Und nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es eine viel stärkere Einmischung, auch militärisch, der westlichen Regierungen, der NATO und eben auch unserer eigenen Regierung. Und die zwei herausragenden Ereignisse, die bis heute viele von uns verfolgen und auch viele Kollegen traumatisiert haben, das ist eben die Nicht-Einmischung des Westens während des Völkermords in Ruanda vor 20 Jahren. Und dann ein Jahr später die Nichtreaktion der durchaus vorhandenen Blauhelme in Srebrenica, also
das heißt,
in Bosnien.
Das heißt, Sie sehen durchaus Situationen, in denen die UNO, in denen der Weltsicherheitsrat keine Alternative zum militärischen Eingreifen hat?
Das habe ich so nicht gesagt und das würde ich mir auch nicht unbedingt zutrauen, das so apodiktisch, wie Sie das sagen, zu beurteilen. Worauf ich hinweisen möchte, ist nur, dass diese Responsibility to Protect entwickelt wurde, als aus einem Schuldgefühl heraus, aus diesem Wissen heraus, dass zumindest in diesen beiden Situationen, Ruanda und Srebrenica, die westliche Gemeinschaft wirklich komplett versagt hat und einen Völkermord zugelassen hat, obwohl alle wussten, was dort passiert. Ja, das war eigentlich nach Auschwitz nicht mehr vorstellbar. Und die Tatsache, dass es dazu kommen konnte, hat unter anderem Leute wie Kofi Annan und viele andere nicht mehr losgelassen. Und sie haben gesagt, ich sage das jetzt etwas verkürzt, und dem würde ich zustimmen, wir westliche Demokratien, wir haben eine Armee, wir müssen uns demzufolge Gedanken darüber machen, was wir mit diesen Armeen wollen und das Minimum wäre doch für viele zumindest in einem Völkermord einzugreifen, weil das ist das Verbrechen aller Verbrechen. Da das nicht passiert ist, haben wir was falsch gemacht und es muss sich was ändern.
So viel vielleicht zu den historischen Wurzeln dieser Verantwortung zum Schutz oder zu schützen. Wie ist es aber nun andersrum, wenn, damit kommen wir zurück an den Anfang unseres Gesprächs, wenn aus welchen Gründen auch immer militärisch interveniert wird und Sie, also Ihre Hilfsorganisation, in Ländern arbeitet, in denen auch Soldaten aus anderen Nationen stationiert sind. Ist die Arbeitsteilung dann klar? Die Soldaten arbeiten militärisch, sichern, schützen und Ärzte ohne Grenzen leistet Nothilfe. Ist das klar, die Grenzziehung?
Theoretisch und auf dem Papier ist es annähernd klar, in der Praxis eben überhaupt nicht. Und das ist wirklich eine unserer größten Sorgen. Insofern habe ich dann damals auch durchaus, sagen wir, aus meiner Sicht mit Herrn Merkel übereingestimmt, dass das, was wir gesehen haben an militärischen Interventionen, eben nicht zum Ziel geführt hat. Weder hat es die Menschen geschützt, noch hat es weitergehende Ziele erreicht. Im Gegenteil, insbesondere in Afghanistan, aber auch in anderen Kontexten, hat sich das Militär aus vielen Gründen immer wieder auch als humanitärer Akteur vorgestellt, auch um Vertrauen bei der Bevölkerung zu erreichen, und haben damit riskiert, dass wir mit denen verwechselt werden. Und wir möchten nicht mit Soldaten, die eine Okkupationsmacht darstellen oder eine Interventionsmacht, die ja immer Tote kostet. Ja? Also es werden ja immer Leben vernichtet und wir sind da dafür da, Leben zu retten. Also wir möchten nicht mit den Interventionstruppen irgendeiner Couleur, auch nicht der UNO oder ihren Blauhelmen, verwechselt werden. Wir müssen in der Lage sein, und das ist uns eigentlich durch die Genfer Konvention garantiert, unabhängig von politischen Agenden arbeiten zu können.
Aber es sieht danach aus, als würde diese Vermischung forciert. Ende Januar konnten wir in der Zeitung lesen, dass Ursula von der Leyen, die Verteidigungsministerin, mehr Militäreinsätze plant, die künftig besser, so las ich das, mit der humanitären Hilfe abgestimmt werden sollten. Das ist für Sie, vermutlich nach dem, was Sie sagten, eher Drohung als Versprechen.
Genau, und wir haben ja auch einen Brief geschrieben diesbezüglich und haben darauf nochmal hingewiesen, dass es klar sein muss, dass die beiden Arbeitsfelder wirklich völlig getrennt sein müssen. Und eine humanitäre Begründung für einen Militäreinsatz, das ist eben Augenwischerei. Das Militär kann Dinge, die wir nicht können. Sie können ja theoretisch wirklich Menschen physisch schützen vor Gewalt. Das ist oft nötig, passiert zu wenig, aber wir sind für was ganz anderes da. Wir leisten medizinische Überlebenshilfe für die Opfer der Kriege und die Konflikte. Wir können niemals als Kriegsgrund herhalten. Und diese Vermischung, ich finde auch, dass das manchmal forciert wird. Und das ist nicht nur Frau von der Leyen, das war insbesondere sehr stark Herr Westerwelle. Und wir arbeiten sehr daran, zu versuchen, diese Lage verstärkt zu klären.
Wenn Sie sich, ich übersetze es mal so, widerwillen umarmt fühlen von der Bundesregierung und von Aussagen wie den eben zitierten, wie setzen Sie sich dann in Ihrer praktischen Arbeit vor Ort davon ab? Also was machen Sie denn, um nicht in einen Topf mit den Streitkräften geworfen zu werden, die vielleicht aus denselben Ländern auch stammen wie Sie, die Ihre Sprache sprechen?
Also unsere Glaubwürdigkeit beruht in allererster Linie auf der Qualität und der Glaubwürdigkeit unserer Arbeit. Das kann natürlich unter Umständen eine Weile dauern, bis man dadurch das Vertrauen der lokalen Bevölkerung und der lokalen Ältestenräte zum Beispiel erreicht hat. Aber wir müssen eben zeigen, dass wir wirklich unparteiliche humanitäre Hilfe leisten. Unparteilich heißt, die Bedürftigsten zuerst und egal aus welcher politischen, ethnischen oder sonst wie Ecke sie kommen. Und ein anderer Punkt, einer von vielen anderen Faktoren, ist, dass wir ganz klar sagen können, in Konfliktkontexten nehmen wir überhaupt kein Geld von Regierungen, schon gar nicht von solchen, die im Konflikt beteiligt sind. Wir leben weltweit zu 90% von Privatspenden. Und da wir eben mit allen Gruppen in einer Konfliktregion, also zum Beispiel auch mit den afghanischen Oppositionellen, verhandeln müssen, erleben wir es immer wieder, dass die uns auch fragen oder sogar die Bevölkerung auf den Marktplätzen, ach, ist ja schön, dass ihr da seid, aber wo kommt denn eigentlich euer Geld her? Und dann können wir eben sagen, es sind Privatspenden. Wir sind eben auch in der Beziehung nicht in irgendeiner Form als der verlängerte Arm unserer Regierungen erkennbar.
Aber ist das wirklich praktisch so durchführbar und wird das dann so gesehen von der Bevölkerung, sagen wir in Afghanistan, dass sie nicht mit demselben Ziel kommen, sich nicht aus denselben Quellen speisen wie die NATO-Soldaten, wie die Bundeswehrsoldaten?
Also das ist oft eine langwierige Arbeit. Wir mussten 2004 Afghanistan verlassen, nachdem 5 meiner Kollegen gezielt ermordet worden waren. Und wir beschließen mussten, dass es zu gefährlich geworden war. Wir sind aber dann ein paar Jahre später zurückgegangen und haben sozusagen nochmal von vorne angefangen, mit allen Gruppen zu verhandeln, inklusive eben der oppositionellen Gruppen, und arbeiten jetzt seit 4 Jahren in 4 verschiedenen Regionen Afghanistans wieder, und zwar auch mit in den schwierigsten, gefährlichsten, und haben uns, denke ich, das das Vertrauen der verschiedenen Gruppierungen und Machthaber wieder erarbeitet. Das kann mal sehr fragil sein und es passiert, es klappt nicht immer und es gibt auch Kontexte, wo wir beschließen mussten, dass wir das unseren Mitarbeitern nicht mehr zumuten können. Aber in den meisten Regionen läuft das so über unsere eigenen Verhandlungen.
Ulrike von Pilar ist die Leiterin des Teams für humanitäre Fragen bei Ärzte ohne Grenzen, bei der deutschen Abteilung von Ärzte ohne Grenzen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.